Ja, wir feiern Weihnachten 2018 nach dem ersten Kommen Jesu in diese Welt. Welche Welt? Wir leben in einer Welt großer Gegensätze und Zerrissenheit und es scheint, dass sich diese Gräben immer mehr vertiefen und aufgerissen werden. Da ist auf der einen Seite der Aufstand der Gelbwesten in Frankreich und diese Aufstände werden verglichen von jemand mit dem Untergang der Römischen Republik vor fast 2000 Jahren. Frankreich und die EU würden in den nächsten Jahren von gewaltsamen Bürgerunruhen zerrissen. Frankreich und die EU würden in den nächsten Jahren von gewaltsamen, eben diesen Bürgerunruhen und Zerrissenheit geprägt sein. Auf der anderen Seite erklären Vertreter der Coalition for Radical Life Extension den Tod zum Erzfeind. Mit Unterstützung der Tech-Giganten von Google und Amazon, die Milliarden in diese Branche pumpen, soll ermöglicht werden, nichts weniger als ewig zu leben. Sehen wir diese Extreme? Dann wieder auf dieser negativen Seite Klimawandel. Der Klimawandel stellt das Ergehen der ganzen Menschheit aufs Spiel. Ich zitiere Andreas Fischlin, Klimaforscher an der ETH. Wie schlimm kann es werden, wird er gefragt. Der steigende Meeresspiegel wird vielen Küsten unbewohnbar machen und Millionen Städte gefährden. Schon jetzt will keine Versicherung mehr Londons Innenstadt versichern. Es wird neue Krankheitserreger und Schädlinge geben. Millionen Menschen werden entwurzelt, was zu gewaltigen Flüchtlingsströmen führen wird. Zu einer regelrechten Völkerwanderung. Soziale Unruhen werden unzählige Gesellschaften destabilisieren, womit das Kriegsrisiko steigt. Kurz, ich fürchte, die humane Zivilisation, wie wir sie heute kennen, wird zusammenbrechen. Frage, übertreiben Sie nicht ein bisschen? Nein, wenn es nicht gelingt, den Klimawandel zu stoppen, dann sehe ich schwarz. Auf der anderen Seite, wir schaffen das. In der letzten IDEA-Ausgabe, Nachrichtendienst aus dem evangelischen Bereich, wird auf dieser einen Seite gesagt, die Christen in unserem Land erleben immer mehr Gegenwind. Sie bekommen immer mehr Widerstand, der Marsch fürs Leben, Zürich, 2019 wurde nicht mehr bewilligt. Gleichzeitig in derselben Ausgabe positiv Thomas Mittelhof, der einst gefeierte Wirtschaftsmanager, wird wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gebracht. Dort kommt er zum Glauben an Jesus und räumt sein Leben aus und auf. Wir könnten Fortsetzung machen, die positiven Bereiche, die negativen Bereiche. Und wir stehen mitten in dieser Zerrissenheit drin. Wie sollen wir dann leben in solchen Zerrissenheiten drin? Mehr dieser Seite nachgeben, der anderen, allen beiden, zerrissen werden? Jesus sagt seinen Jüngern damals zu solchen Parallelentwicklungen, das Gute und das Böse, sagt er in Matthäus 13,30, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Wir können es nicht ausrotten, das Böse, obwohl wir uns investieren für das Gute, aber beides wird sich auswachsen bis zum Kommen Jesu. Und es ist wichtig, das zu wissen und unsere Hoffnung auf den wiederkommenden Christus zu setzen und zu sagen, ich werde diese Extreme nicht auflösen. Aber ich kann in lebendiger Erwartung auf Jesus Christus warten und mein Leben ausrichten. Und manchmal ist es ja so, dass unsere Leben gleichen vielleicht einem glimmenden Docht. Hier raucht es nicht einmal mehr. Aber Gott will in unserem Leben neue Hoffnung entfachen. In der aktiven, lebendigen Erwartung seines Wiederkommens. Gell, Toffi? Es gibt nicht nur Long-Life-Batterien, sondern es gibt auch Long-Life-Kerzen. Und die Energie soll brennen, die Gott uns gibt, sodass wir bereit sein können, uns nicht von den Extremen hin und her reißen lassen, sondern fokussiert auf ihn ausgerichtet sein kommen. Daniel hat es angetönt. Wie haben sich Menschen auf das erste Kommen vorbereitet? Was können wir von ihnen lernen? Nun, da gäbe es x Punkte. Ich möchte nur 4 herausgreifen. Einmal von Simeon. Die Botschaft, lass dich vom Weltbild Gottloser nicht verwirren, sondern bleibe fokussiert. Wir lesen hier in Lukas 2,25, Simeon, ein alter Mann, war gerecht und gottesfürchtig und erwartete den Trost Israels. Er war ein Stiller in den Landen damals, er war kein Schreihals. Manche falsche Heilsbringer und Messiasse waren vorausgegangen und vorgängig aufgetreten und behaupteten, der Messias zu sein die Lösung. Der jüdische Aufstand gegen die römischen Besatzer unter Simon Bar Kochba war 135 vor Christus blutig niedergeschlagen worden. Da standen sie ohne Hoffnung in diesem Land. Die Zeloten, eine paramilitärische Organisation, wollten die Römer aus dem Land schmeißen, aktiv, politisch und militärisch. Aber Simeon, dieser ältere Mann, setzte seine Hoffnung nicht auf menschliche Macht. Er wollte nicht herbeibiegen, was nur Gott tun konnte. Er gab sich nicht der Ideologisierung der Elite. In den Verheißungen des Alten Testamentes gegründet, fand er Halt, aktiv auf den Messias zu warten. Er ergab sich nicht dieser Ideologisierung der Elite. Er wartete auf den Heilsbringer Jesus Christus. In allem Machtgerangel, im Kampf der Ideologien, im Buhlen der Heilsanbieter, nach Gunst und Anerkennung machte er nicht mit. Er blieb fokussiert auf seinen kommenden Herrn. Er blieb fokussiert. Und es heißt hier, im Griechischen ist eine Zeitform gewählt, ein Partizip Präsens, erwartend. Er war aktiv in der Erwartung drin und blieb da in allen Lebenslagen, die ihm begegnet sind, über Jahre fokussiert. Mein Herr wird kommen. Das ist eine Ausrichtung, von der wir lernen können. Ob es uns gut oder schlecht geht, schwierig ist oder besser geht, erwartend. Mein Leben ist geprägt davon. Wovon erwarten wir? Erwartest du Trost? Er erwartete den Trost Israels, eine Umschreibung aus dem Alten Testament für den Messias. Wen erwarten wir? Worauf ist unsere Hoffnung in dieser Welt begründet, in all dieser Zerrissenheit? Eine Welt ohne Gott bietet humanistische, rein innerweltliche Lösungen an. Kopf hoch, wenn wir am selben Strang ziehen, schaffen wir es. Wir werden eine bessere Welt schaffen. Seit Jahren hören wir das, und wenn man schon etwas älter ist, kann man schon kaum mehr hören, oder? Aber es ist klar, wir packen für das Gute an in dieser Welt. Unbedingt. Wir ziehen uns nicht zurück. Aber wir erliegen auch nicht dieser Haltung, wir können das Paradies auf dieser Welt schaffen aus eigener Kraft. Wir können die Welt reparieren, wenn wir uns nur Mühe geben. Wer die große Erleuchtung allein aus der Wissenschaft ohne Gott erwartet, steht vielleicht am Ende in noch mehr Dunkelheit da. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen eines Philosophen und Atheisten, er ist mittlerweile gestorben, Bertrand Russell. Er sagt, ungefähr so, nur noch sinn- und bedeutungsloser ist die Welt, die die Wissenschaft unserem Glauben darbietet. Dass der Mensch das Produkt von Ursachen ist, die nicht wussten, wohin sie führen würden. Dass alle die Mühen, der Zeitalter, all die Hingabe, all die Inspiration, all das gleißende Licht des menschlichen Genius dazu bestimmt sind, im Riesentod des Sonnensystems mit zu verlöschen. Und dass der ganze Tempel der menschlichen Errungenschaften einst unweigerlich unter den Trümmern eines zerbrochenen Universums begraben liegen wird. Nur in dem Rahmen dieser Wahrheiten, nur auf dem festen Fundament der trotzigen Verzweiflung können wir das Haus der Seele in Zukunft noch sicher errichten. Super Hoffnung, ja? Ich möchte mich dem nicht anschließen, dieser Hoffnungslosigkeit. Oder das Zweite, wo die Hoffnung fokussiert sein kann, eine Verdrängung und Umdeutung der Hoffnung auf das Kommende. Sie läuft ins Leere. Wo Menschen versuchen, die biblische Heilsbotschaft abzuändern. Petrus, der Apostel, sagt uns in einem zweiten Brief, in Kapitel 3, wie das Denken der Menschen sein wird, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi, vor diesem zweiten Kommen. Vor allem müsst ihr wissen, hören wir gut zu, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage? Hä? Höhnen sie. Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. 2. Petrus 3, 4. Und dann führt Petrus weiter aus, dass das Weltbild der Spötter ohne Gott falsch ist. Sie checken nicht mehr, sagt er, dass Gott diese Welt einmal durch eine Flut gerichtet hat. Es gibt zwar überall in der ganzen Welt wissenschaftliche Hinweise, dass große Fluten stattgefunden haben, aber sagen, eine globale Flut hat stattgefunden, das will man nicht. Aber Gott hat es getan. Wollen wir uns auf Menschen verlassen, die ideologisch gesteuert Wahrheiten verdrängen? Ich gebe euch ein Beispiel davon. Philosoph und Atheist Thomas Nagel sagt es folgendermaßen. Ich spreche hier von der Angst vor der Religion selbst. Dabei rede ich aus Erfahrung, denn ich selbst bin dieser Angst in hohem Maße ausgesetzt. Ich will, dass der Atheismus wahr ist. Und es bereitet mir Unbehagen, dass einige der intelligentesten und am besten unterrichteten Menschen, die ich kenne, im religiösen Sinn gläubig sind. Es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, mit meiner Ansicht recht zu behalten, sondern eigentlich geht es um meine Hoffnung, es möge keinen Gott geben. Ich will, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Vermutlich kommen Auseinandersetzungen mit diesem Problem der kosmischen Autorität gar nicht so selten vor. Wollen wir uns solchen Menschen anvertrauen? Die ideologisch prägen und sagen, es darf nicht wahr sein, was nicht sein kann. Ich will das nicht. Was erwarten wir? Den Zusammenbruch des Finanzsystems, die Klimakatastrophe oder die Hoffnung des lebendigen, wiederkommenden Gottes? Es war kein geringer als Václav Havel und er musste sich aus oder kannte sich aus als erster Präsident der Tschechischen Republik. Er kannte sich aus mit Sozialismus und den Zerstörungen, die es gebracht hat. Er traute aber auch dem Kapitalismus nicht. Er sah in beiden nicht die Lösung der Probleme der Menschheit. Er wusste, von der Moral losgelöste Wissenschaft hat uns den Holocaust beschert. Er kam zum Schluss, dass weder die Technologie noch der Staat noch der Markt der große Heiland war, um uns zu retten. Er sagt wörtlich, die Jagd nach Wohlstand wird der Menschheit nicht helfen, sich zu retten. Und auch die Demokratie allein reicht nicht. Was wir brauchen, ist die Hinwendung zu und die Suche nach Gott. Die Menschheit vergisst ständig, so Havel an anderer Stelle, dass sie nicht Gott ist. Worauf willst du deine Hoffnung gründen? Worauf willst du dich fokussieren? Jesus wird kommen. Und wer im Innersten auf den Kommenden ausgerichtet ist, wird wie Simeon erleben, dass Gott ihn immer wieder aufrichtet, in allen Wechselfällen des Lebens und ihm in den Nöten hilft und ihn versorgt. Und er gibt ihm Mut, in dieser Welt anzupacken, allen Widerständen zum Trotz. Das Zweite, was wir erkennen in diesen Geschichten der Menschen, die auf das erste Kommen Jesu warteten, sein nächtes Licht, das hell leuchtet, wenn wir es berücksichtigen, ist eine andere Geschichte, die unmittelbar in Lukas folgt. Ergib dich in Schicksalsschlägen nicht der Bitterkeit, sondern suche Gott in der Tiefe umso mehr. Hanna eine 84-jährige Witwe, diente Gott mit Fasten und Beten. Tag und Nacht, lesen wir in Lukas 2, 37. Witwen traf damals ein schweres Schicksal. Oft wurden sie abgewertet, ausgegrenzt, zur Seite gestellt, vernachlässigt und einfach vergessen. Das Alte Testament warnte davor, die Witwen zu bedrücken und auszusaugen. Es gab Menschen, die sich sogar an ihnen bereicherten. Hanna, sie war eine Witwe von 84 Jahren. Ihr Name bedeutet Gnade. Wenn wir davon ausgehen, dass es, wie das damals üblich war, sie mit vielleicht 14, 15 Jahren geheiratet hat, 7 Jahre verheiratet war, dann war sie nun über 60 Jahre Witwe. Gnade, ist das nicht ein Hohn, über 60 Jahre Witwe sein zu müssen? Ihr ganzes Leben, ihre Sehnsüchte, ihre Hoffnungen, ihr Wunsch nach Hilfe waren nicht auf Menschen, sondern auf den kommenden Messias gerichtet. Das ist meine Hoffnung, sagte sie. Das lebe ich. Ich werde von Menschen immer wieder vernachlässigt, gedemütigt, aber mein Licht und meine Hoffnung ist dieser kommende Messias. Kann Witwenschaft Gnade sein? So ein Hohn. Menschlich gesehen sicher nicht, oder? Das sind schwierige Situationen. Die Frage ist jedoch, wie wir mit Schicksalsschlägen umgehen. Ob wir uns ihnen ergeben oder ob wir Gott suchen. Diese Schläge in unserem Leben können eben mindestens das Zweifache bewirken. Wir können bitter werden, hart, rebellisch, zynisch, oder wir suchen den Weg zu Gott und sagen, Herr, wo ist deine Gnade? Ich möchte erleben, dass du mich stärkst in all diesen Schlägen drin. Ich will nicht aufgeben. Leid zieht uns in die Gegenwart Gottes. Wir werden entweder bitter oder reifer. Hanna entschied sich, ihre Hoffnung ganz auf den Messias zu setzen. Wisst ihr, im Leben eines jeden Nachfolgers und Nachfolgerin wird es Prüfungen geben, die das Potenzial in sich tragen, dich bitter zu machen oder dich besser, reifer zu machen. Jesus sagt es so: In der Welt erlebt ihr Bedrängnisse. Glaubt denen nicht, die sagen, die Bedrängnisse können wir wegbeten. Die werden nicht weggehen. Immer wieder werden uns Bedrängnisse treffen. Aber Jesus sagt, in der Welt erlebt ihr Bedrängnisse, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist der kommende Messias, einmal gekommen, wiederkommende, er wird die Bedrängnisse dieser Welt auflösen. Und er wird uns helfen, wo wir ausgerichtet sind auf ihn, dass wir das Licht aus ihm empfangen, um in Bedrängnissen nicht unterzugehen. Solche Schläge und Prüfungen lösen Fragen aus wie bei den Jüngern. Als er ihnen die Bedingungen der Jüngerschaft genannt hat, gingen viele weg. Und dann fragte Jesus die dableibenden Jünger, wollt ihr jetzt auch weggehen? Es wird Prüfungen in deinem und meinem Leben gehen, wenn wir Jesus nachfolgen, wo wir diesen Wunsch verspüren. Ich will nicht mehr, ich will weggehen. Nur die Frage ist dann, wohin wollen du und ich gehen? Wo soll es denn besser sein als bei diesem kommenden Messias? Wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagt denn, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Du allein öffnest uns diesen Korridor in die Ewigkeit. Du wirst kommen in unsere ganze Not hinein. Wie erleben wir in diesem Warten auf den kommenden tiefen Frieden Hannas? Zwei Dinge möchte ich kurz nennen. Rebellion gegen Gott ist eine Entscheidung, Hingabe auch. Jesus will uns Kraft geben, aus dem Warum zu erkennen, wo das Wozu ist, wozu er uns befähigen will. Er lässt uns nicht hängen, wo wir auf ihn bauen. Und das Zweite, Psalm 69, Vers 33. Denen, die Gott suchen, wird das Herz aufleben. Die Schwierigkeiten wollen dein Herz bedrücken, kaputt machen. Gottes Hoffnung, sein Licht, die Hoffnung auf sein Wiederkommen und Gerechtigkeit schaffen, wird unsere Herzen mit Liebe erfüllen in seiner Gegenwart, mit Hoffnung, mit Zuversicht. Wir werden Kraft bekommen und mit Rückgrat den Schwierigkeiten entgegengehen können. Selbst da, wo wir verzweifelt sind und nicht mehr weitersehen. Er wird uns halten. Ich denke an einen Familienvater, den ein schwerer Schicksalsschlag traf, und er sagte zu mir: Gust, bitte bete für mich, dass ich nicht bitter werde. Ich glaube, er hat es auf den Nagel getroffen. Genau das ist es. Bete für mich, dass ich nicht bitter werde. Seht ihr, als junger Mensch schaute ich manchmal verächtlich auf leidgeprüfte Witwen und Witwer. Ich habe das nicht verstanden. Heute habe ich höchsten Respekt vor Menschen, die ihren Ehepartner verloren haben, vor Familien, die geprüft werden, weil jemand stirbt und sie überfordert sind. Und für junge Menschen, euch möchte ich Mut machen, das ist Orange, wenn wir solche Menschen zum Vorbild nehmen und sagen, und da lebt Christus und sein Licht drin. Ich will mir das als Vorbild nehmen. Und du wirst gestärkt werden für deine Herausforderungen. Es kann so viel Gutes werden. Ich denke an eine Frau, Alex kennt sie auch. Sie hat ganz schwere Dinge erlebt. Ihr Mann betrog sie, dann kam es zur Scheidung. Und sie stand vor der Situation, soll ich jetzt bitter werden? Weil ihr Mann war immer noch das leuchtende Vorbild in der Gemeinde, da an dem Ort, wo sie wohnten, aber sie gab nicht auf. Sie suchte beständig Jesus. Und sie wurde uns zum leuchtenden Vorbild einer Kraft, die in Niederlagen und Schwierigkeiten nicht bitter wird, sondern besser. Und sie hat sich Jesus gegeben. Aus diesem Kreis sind mindestens 5 Vollzeiter geworden. Menschen, die sich heute Jesus angeschlossen haben, für ihn das Evangelium predigen und großer Segen fließt. Bitterkeit oder die Nähe Gottes. Das dritte Licht, gib in Widerständen nicht auf, sondern schau hoch. Die Blickrichtung ist entscheidend. Oder? Was wir anschauen, gewinnt die Macht über uns. Als die Weisen nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis, wir kennen die Begebenheit, oder? Muss die nicht vorlesen. Aber diese Weisen aus dem Morgenland, sie sahen diese Erscheinung am Himmel im Osten, da wo sie gewohnt haben. Und der lebendige Gott sah ihre Sehnsucht des Herzens und sie richteten sich auf diesen Stern auf. Und dann machten sie sich auf die lange, beschwerliche Reise, wo sie nicht wussten, was sie erwartete. Aber ihr Blick war auf den Stern gerichtet. Er wird uns führen. Immer den Blick nach oben gerichtet auf den Stern. In allen Gefahren, Schwierigkeiten, Hindernissen, sie blickten hoch. Und dann kamen sie nach Jerusalem. Wo ist dieser Stern, der neugeborene König Jerusalems? Ausgerechnet zu Herodes kamen sie. Gerade beim Richtigen angelangt, oder? Dieser Herodes, der nur in Kriterien der Macht dachte, der alle seine Widersacher ausschaltete, ermorden ließ und sagte, keiner wird die Macht und Herrschaft bekommen, außer ich. Heuchlerisch versuchte er, die suchenden Weisen für sich zu instrumentalisieren, wie das Böse das oft macht. Geht, forscht nach dem Kind. Und wenn ihr es findet, teilt es mir mit. Ich werde dann auch kommen, um ihn anzubeten. Ich übertreibe etwas, aber ihr wisst es, was ich meine. Die Weisen gingen hin, aber sie hielten ihren Blick, worauf gerichtet? Auf den Stern. Und der Stern führte sie zum Messias und sie erkannten diesen Messias und huldigten ihn. Und nachher schauten sie auf Herodes? Nein, sie blickten hoch empor zum Himmel und Gott offenbarte sich ihnen und sagt, zieht ja nicht mehr zurück, sonst seid ein Kopf kürzer. Macht einen Umweg um diesen König. Und sie ließen sich führen von diesem Stern, der jetzt vom Himmel redete und ihnen Wegweisung gab. Lohnt es sich, diesen Blick auf den Stern, auf den Wiederkommenden zu richten. In allen Machtkämpfen, in allen Manipulationsversuchen, die Verlockungen, Verführungen, die Widerstände gegen die Frommen in unserer Gesellschaft, lohnt es sich, den Blick nach oben zu halten? Worauf ist dein Blick gerichtet? Auf den Stern oder auf die Stars? Wer ist Leitbild in unserem Leben? Sagt es nicht Jesus so treffend? Wenn er all die Verwirrungen, das Unauflösbare, die Schwierigkeiten seht, dann hebt euer Haupt auf, denn eure Erlösung naht. Jeden Tag ist die Erlösung Jesu näher in dieser Welt. Und das ist unsere Hoffnung. Das hilft uns anzupacken und nicht einfach uns zurückzuziehen. Aber zwei grundlegende Versuchungen können hier geschehen. Einmal, was die Weisen eben nicht gemacht haben, Anpassung an die Wünsche und Forderungen der Mächtigen. Stellt euch nicht dieser gottlosen Welt gleich, sagt Paulus in Römer 12. Gebt diesen Verlockungen nicht nach. Ja, welchen Verlockungen? Den Wunsch, auch dazu zu gehören. Auch zu denjenigen, die eben Anerkennung bekommen in dieser Welt, die wertgeschätzt werden, der politischen Korrektness huldigen und anbeten, dass der Ja nichts anderes sagt, als was allgemein genehm ist. Passen wir uns an oder stellen wir uns hin im Namen Jesu und sagen, es ist nicht richtig, auch wenn es Schwierigkeiten gibt? Das ist herausfordernd. Das können wir nur in der Kraft Jesu. Und die zweite Versuchung, Bequemlichkeit statt Nachfolge. Weshalb soll ich mich immer wieder aufmachen, nach Jesus fragen, innere und äußere Kämpfe erdulden und führen, mich in Frage stellen lassen, weil ich glaube, mich ausgrenzen und belächeln lassen in meiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Ich habe es so satt. Hast du es auch schon so gedacht? Es reicht. J.C. Ryle, ein anglikanischer Bischof aus dem 19. Jahrhundert, schrieb uns Christen einmal ins Herzen: Das Kind Gottes erkennt man an zwei großen Merkmalen, an seinen inneren Kämpfen und an seinem inneren Frieden. Was? An seinen inneren Kämpfen und an seinem inneren Frieden. Ja, Christsein ist Kampf. Christsein kommt aber auch zur Ruhe im Kampf, wenn wir den Stern wählen. Wenn wir denjenigen wählen, auf den wir warten, der uns Kraft und Hoffnung gibt. Deshalb ermutigt uns Petrus, wir haben umso fester das prophetische Wort. Dieser Stern vom Himmel, ihr habt ihn. Ihr tut wohl daran, dass ihr darauf achtet, dass auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht. Und dann spricht er vom hellen Morgenstern, gell? Der kommt. Richte dich darauf aus. Da findest du die Kraft, da findest du die Anweisungen, die deiner Seele Kraft geben. Je stärker die Widerstände, desto mächtiger die Erfahrung von Gottes Wirken. Manchmal, oder? So scheint es mir, wenn wir den Blick nach oben festhalten. Wenn. War das nicht die Erfahrung der Weisen? Lohnt es sich nicht? Ich denke an vergangenen Alpha Life. Die Abdankung meiner Mutter am selben Tag, dann Schwierigkeiten in der Verwandtschaft wegen eines fehlenden Leitmahles, dann komme ich nach Hause, Heizung defekt, einige die Meldungen abends, wir kommen dann später, wir schaffen es nicht pünktlich, dann ruft mir meine Frau an, mitten in den Vorbereitungen, wo ich rübergehen wollte, du, ich habe den Schlüssel vergessen, muss schnell nach Hause kommen. Okay. Sandra im Holen von Mirjana baut einen Unfall mit dem Auto. Und dann kommen wir zusammen am Abend und ich bin emotionslos, Kraft, Emotionen sind weg und jetzt der Alpha Life. Dann haben wir miteinander gebetet als Team und wir haben unseren Blick auf diesen Herrn, auf diesen Stern gerichtet. Und dann hat Gott uns einen Abend gegeben, wo drei Menschen zu Jesus gefunden haben. Inmitten von Widerständen und Schwierigkeiten. Verstehen wir? Weil wir den Blick nach oben gerichtet hielten. Und die Geschwister des Alpha-Teams, übrigens ein super Team, kann man sich nur wünschen, so einem Team mitzuarbeiten, die haben mich gestärkt, auch im Gebet. Und wir haben einander ermutigt. Wir bleiben dran bei Jesus. Damit kommen wir zum Letzten. Empöre dich nicht über Gottes Zumutungen, halte an seinen Zusagen fest. Das ist die vierte Kerze, High Energy, Long Life. Aber sehr entscheidend, dass die Kraft Gottes und seine Hoffnung fließen, dass wir bereit sind für ihn. Es ist die Begebenheit, die wir so gut kennen. Maria, als der Engel zu ihr kam und ihr offenbarte und sagte, schau Maria, dein Mann Josef, Nachkommenschaft von David, ihr seid verlobt, sie war noch unberührt. Da trat der Engel zu Maria und brachte ihr die Nachricht, von Gott erwählt zu sein. Ja, von Gott erwählt sein. Schwanger zu werden, einen Sohn zu gebären. Wie soll das zugehen, sagt Maria zum Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Der Heilige Geist wird über dich kommen, deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Ja, super. Wo geht's denn so etwas? Wenn wir das hören und vielleicht unglaublich finden, oder nicht unglaublich finden, müssen wir uns fragen, ob wir schon etwas von Macht und Herrlichkeit Gottes überhaupt erlebt haben. Auf das ungläubige Staunen folgt das demütige Annehmen, auch bei Josef. Wir lesen auch bei ihm, als Gott ihm im Traum erschien und sagte, schau, deine Frau wird schwanger werden, du läufst jetzt nicht weg, sondern du nimmst sie zu dir. Es traf ihn dasselbe Schicksal in einer Gesellschaft. Überlegen wir einmal kurz. Eine Frau schwanger durch den Heiligen Geist. Was das in der damaligen Kultur bedeutete. Maria schwanger, bevor sie verheiratet war, das war ein Ding der Unmöglichkeit bei den Juden. Da brannten sämtliche Sicherungen durch. Da gab es nur Anschuldigungen, Verdächtigungen, zur Seite gestellt werden und abgelehnt. Wie könnt ihr nur? Wart mal, wann haben sie geheiratet und wann ist das Kind auf die Welt gekommen? Aha, für den Rest des Lebens war diese Mutter verdächtigt, ein uneheliches Kind zu gebären. In einem konservativen, patriarchalischen Umfeld. Keine Chance. Wie reagierten Maria und Josef über diese Zumutung Gottes in ihr Leben hinein? Nein, nicht mit euphorischer Begeisterung. Super, da mache ich gern mit, endlich läuft mal was. Auch nicht mit Fatalismus, irgendwie wird das schon gut gehen. Ne? Maria handelte auch nicht im blinden Gehorsam, sondern theologisch wohl durchdacht und reflektiert, gespiesen von dem, was sie mit Gott vielfach erlebt hatte. Aus der tiefen Erfahrung mit diesem lebendigen Gott wagte sie es, zu sagen, wie dein Wille ist, so soll es geschehen. Sie wusste, das kann mir Schande und Ausgrenzung bringen, ich vertraue trotzdem. Das ist diese Haltung, wenn Gott Dinge in unserem Leben zumutet, wo Segen fließen kann. Wie viele Teenager auch, wird sie ihre Träume gehabt haben, oder ans Leben. Und sie gab diese Träume Gott ab und vertraute ihm. So wie du es machst, wird es am besten sein. Die Echtheit und Kraft unseres Vertrauens in Gott erweist sich letztlich immer daran, zu tun, was er uns gesagt hat. Es geht nicht in erster Linie um unsere schönen, frommen Gefühle. Die dürfen auch sein. Aber dann will Gott von mir und dir wissen, tust du das, was ich dir sage? Maria gab später an der Hochzeit zu Kana, diesen Dienern, ein Leitwort für Glaubende. Was er euch sagt, tut. Welche Zumutungen hat Gott in deinem Leben zugelassen? Wo du sagst, das hätte ich nie gedacht. Eine Krankheit, ein Autounfall, der Verlust der Arbeitsstelle, eine schwierige Konstellation in deiner Familie oder Verwandtschaft, ein Todesfall in deinem nächsten Umfeld, eine Scheidung oder ein Ruf in den vollzeitlichen Dienst, junge Leute. Jesus wünscht sich mein und dein Vertrauen in seinen Zumutungen. Zwei Dinge sind hier wichtig. Erstens, Schluss mit aller Verdrängung. Wir können den Anspruch Gottes auf unser Leben nicht abwälzen, Geschwister. Er wird sich immer wieder melden. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 7, 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was schiebst du schon längere Zeit vor dich hin, wo Gott dir gesagt hat, tu es. Ich möchte, dass du dieses glaubst oder tust. Und du schiebst es immer weg von dir. Ich mache dir Mut, mach klare Sache, damit du bereit bist für den Wiederkommenden. Und das Zweite, wage es zu tun, wo dich auffordert. Wie bei Maria, was er euch sagt, das tut. Was lehrt uns die Weihnachtsgeschichte? Ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, wird letztlich dazu führen, dass er seine Macht und Herrlichkeit in deinem Leben offenbaren wird und durch dich hindurch. Immer, früher oder später, immer, vielleicht siehst du es erst in der Ewigkeit, aber du wirst Gottes Kraft erleben. Lohnt es sich? Noch heute reden alle von dieser Begebenheit von Maria und Josef, oder? Und sie wurden zum Wegbereiter für den Erlöser, der wiederkommen wird. Stell dir das mal vor. Was kann in deinem Leben werden? Als Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Nachbar, Arbeitskollege, wo du dich entschließt, ja Herr, dein Weg, wo wir das einüben miteinander. Ich weiß, das wird manchen Konflikt mit sich bringen. Das wird manche Überforderung menschlich sein, ohne Gottes Kraft. Aber Gott wird seine Kraft hindurchwirken. Ich schließe mit einem Beispiel aus unserem Familienkreis. Da ist meine Mutter, mein Bruder und ich dürfen noch bei ihr sein, wo sie stirbt. Und dann treffen wir uns als drei Brüder. Und der jüngere Bruder war über Jahre gegen den christlichen Glauben, gegen uns, schwierige Situationen. Und wir treffen uns und ich denke, wie wird das wohl werden? Herr, was machst du da draus? Und dann sagt dieser jüngste Bruder in dieser Beratung, wie diese Abdankung stattfinden soll, ja, du könntest ja etwas sagen. Was, ich? Meine Mutter ist gestorben, jetzt soll ich bei der Abdankung etwas sagen? Und dann sagt er, ja, weißt du, könntest ja etwas Christliches sagen. Das wäre ja angebracht bei der Abdankung, oder? Und ich überlege, Herr, die Abdankung meiner eigenen Mutter. Aber Herr, wenn du willst, ja, dann mache ich das. Woche vorher war ein schwieriger Todesfall, an dem wir an der Abdankung teilnahmen. Dann war am Sonntag die Weihnachtsreise, ganzen Sonntag. Dann kam die Abdankung und abends Alpha Life. Und dann erlebten wir, wie Gott diese Abdankung gebrauchte, dass ich die Hoffnung in Jesus meiner ganzen Familie sagen durfte. Ich konnte ihnen erzählen, wie Jesus auferstanden ist, den Tod überwunden hat, wie es Hoffnung gibt, wie er die ewigen Wohnungen vorbereitet. Und ich konnte ihnen sagen, schaut, ich wünsche mir, dass ich euch alle dort antreffe. Gott hat einen großen Segen gewirkt, das haben wir an den Rückmeldungen gemerkt. Verstehen wir? Bereit sein für den Wiederkommenden hat mit dem Jetzt zu tun. Und da möchte ich uns ermutigen, in den tiefen Gegensätzen, in den Schwierigkeiten, in den Nöten, in der Dunkelheit, an diesem Jesus festzuhalten und zu sagen, und trotzdem vertraue ich dir, du wirst deinen Segen wirken. Lasst uns dranbleiben. Dranbleiben. Dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt, wie er in den Himmel gefahren ist. Apostelgeschichte 1, 11. Bist du bereit für Jesus in diesen vier Bereichen? Wo möchte Jesus bei dir Tiefe bewirken? Eine neue Hingabe? Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe noch gar nie gehört, dass Jesus wiederkommt. Aber ich will bereit sein. Ich möchte diese Kraftquelle haben. Long Life Batteries. Long Life Kerzen. Diese Kraft, die mir hält, behält, Hoffnung zu behalten in den Schwierigkeiten dieses Lebens. Dann darfst du gerne auf uns zukommen. Wir helfen dir, angeschlossen zu werden an diesen Jesus, der wiederkommt, dass du dich freuen kannst und bereit bist. Amen.